Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und neben mir sitzt jemand, der nicht nur Redakteur bei Radio Fritz ist, ehemals Drehbuchautor und Aushängeschild von Don't Let the Label You, sondern auch Rapper ist und am Freitag, den 16. März, ein Album namens Shibuya Crossing veröffentlicht hat.
Yeah.
Moin, Yuzu Yu.
Guten Tag, hi Kevin, what's up?
Wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich habe heute schon den ganzen Tag Promotag in Hamburg und du bist meine letzte Station zu einem netten Plausch bei Getränken und Knabbereien.
So zur Entspannung als letztes Format nochmal so einen dreistündigen Podcast.
Ja, Podcast ist ja auch entspannter als zum Beispiel gefilmt zu werden, weil dann kannst du, ich könnte quasi jetzt in der Nase bohren, während wir das machen und niemand würde es merken.
Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mich auch für diese Art und Weise der...
Weil du grundsätzlich, weil wir alle grundsätzlich immer mit dem Finger in der Nase Dinge tun. Das wissen Leute nicht, aber das ist so.
Ja, ja. So funktioniert die Rap-Medienlandschaft tatsächlich. Korrekt. Wer kann, zeigt sich vor Kamera, wer nicht, eben nicht.
Ja, ich finde Podcasts sehr angenehm. Ich habe mit Fettoni Dio, Fettoni Show, das ist ja ein bisschen wie ein Podcast, auch aufgezeichnet. Es war ein sehr großer Spaß. Ich hoffe, es wird auch ein großer Spaß mit dir.
Ich hoffe auch. Du hast gerade schon für Backspin TV ein paar andere Formate abgedreht. Unter anderem hast du eine Spezialversion unseres Formats What About Deutschrap gemacht. Normalerweise zeigen wir internationalen Acts da deutsche Musikvideos oder Rap-Musikvideos. Dir haben wir aber japanische gezeigt.
Ja, und das war, also es kam ja so die Anfrage, ob ich das machen möchte. Und ich glaube, dass da so wahrscheinlich der Eindruck aufkam, weil ich halt diesen Japan-Bezug habe und da aufgewachsen bin und auch die Sprache spreche, dass ich ja so quasi der Experte in Sachen japanischem Rap sein müsste. Aber ich bin das Null. Ich höre gar keinen japanischen Rap. Ich habe da mal so ein bisschen rumgedickt, was es da Geiles gibt und bin da nicht hängen geblieben. Also nichts dagegen, aber ich höre eigentlich hauptsächlich halt Ami-Rap oder deutschen Rap. Ich höre ja zum Beispiel auch keinen französischen Rap. Ist einfach so.
Man muss jetzt dazu sagen, dass wir nicht einfach so aus Jux und Dollerei auf die Idee gekommen sind, dir diese Videos zu zeigen, sondern du hast eine relativ lange Zeit oder deine Kindheit in Japan verbracht.
Ja, genau. Also ich bin mit 6 Jahren nach Japan gezogen, bin da eingeschult, die ganze Grundschulzeit, die 5. Klasse auch und bin dann erst mit 11 wieder zurück und jetzt kann man sagen, ja gut, 5 Jahre ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich finde, das waren schon sehr krasse 5 Jahre, weil...
ist ja auch einfach eine extrem einprägsame Zeit.
Das ist halt mit sechs wirst du halt, also ich sag mal, wenn du eingeschult wirst, dann wirst du halt sozusagen so ein soziales Wesen, ne, also... Das ist halt die Zeit, wo du dann selber das Haus verlässt ohne deine Eltern und zur Schule gehst und ganz, ganz viele andere Leute kennenlernst und was lernst und einfach so gesellschaftlicher wirst, ne, und eher ein Gefühl für deine Umwelt kriegst. Also zum Beispiel, als ich als kleines Kind davor in Deutschland gelebt habe, da konnte ich nicht viel weiter denken als wahrscheinlich meine Straße runter. Also ich habe damals wahrscheinlich nicht mal verstanden, dass ich in Kirchheim lebe. Und mit Japan hat sich das dann geändert, dass man halt auch mal so in Frage stellt, wo man lebt und was man macht und warum man anders aussieht als alle anderen. Glücklich, ich war ja auf der deutschen Schule, ne? Da waren zwar auch die Hälfte der Leute so halb japanisch oder Japaner, aber da liefen dann auch noch so ein paar andere Bleichgesichter rum.
Weißt du noch, wie dir das erklärt wurde, dass du jetzt mit 6 nach Japan gehst?
Ich weiß, dass es mir gesagt wurde und dass ich angefangen habe zu weinen. Vor Glück. Nein, Spaß, weil ich halt nicht weg wollte, wie halt alle Kinder so sind.
Ne? Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Also ich glaube nicht, dass mir überhaupt gesagt wurde, warum. Also warum willst du einem 5-Jährigen erklären, was getan wird? So, es wird ja eh getan. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hätte sagen können, du... Mother, I don't want to. I'm not going to Japan. Never.
Ich muss gerade an Norman Bates denken und das macht mich
ein bisschen. Boah, Norman kürre. Bates, oh. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf Stewie aus Family Guy einspielen. Aber okay, ein Psychopath oder der andere ist ja egal. ich kann mich nur erinnern, dass es mir gesagt wurde. Nicht, wie es begründet wurde.
Und. Weißt du dann, kannst du denn noch so ungefähr rekonstruieren, wie es dir dann die erste Zeit lang da ging?
Ey, Kind sein ist also, so geil.
Weil ich stelle mir jetzt so strange vor einfach.
Ich fand's super. Von vornherein. Richtig geil. Ich war da, ich fand's Hammer. Soweit ich mich erinnern kann. Weil es ist halt so ein bisschen, Kinder sind ja auch so ein bisschen wie Katzen. Weißt du, sie fallen vom Sofa, tun sich weh, in der nächsten Sekunde schmeißt du irgend so ein Snack irgendwie irgendwo hin und die Welt ist wieder bunt. Also so, ne, Kinder können ja von einem auf den anderen, können ja die Stimmung switchen, so von einem auf den anderen. Und ich glaube, ich habe geheult, als wir los sind. Dann war ich da, hab gesehen, wow, voll spannend, voll krass hier und zack, also so eine Fernsehserie oder so hat wahrscheinlich gereicht, um mich zu versöhnen mit dem Land.
Dragon Ball vermeintlich.
Nee, das war tatsächlich Ninja Jiraiya. In den 80ern, also ich bin 1988 dahin gezogen, in den 80ern gab es so total geile Action-Serien, die waren so ein bisschen wie, wie Power Rangers. Power Rangers ist ja auch eine japanische Serie. Die waren so total billig produziert, so vielleicht vergleichbar mit, kennst du diese Serie, die so aus den 70s, so der unglaubliche Hulk?
Ja.
Also die so ganz, ganz billig gedreht wurden auch. Und solche Serien gab es halt auch. Und Jiraiya war halt auch so ein
Typ. Ging es ja trotzdem auch schon mit Power Rangers, oder? Als man dann die Folgen geguckt hat, das war ja auch extrem billig gemacht.
Ja, vor allem Power Rangers war ja viel billiger gemacht in Japan noch, als es dann in Deutschland lief. Die haben ja einfach nur, das war ja sowieso ein Meisterstück von diesem Typen, der das gemacht hat. Die haben ja einfach nur diese japanische Serie genommen und immer wenn die Monster gekämpft haben und diese Kostüme anhatten, haben sie einfach die japanischen Teile behalten und haben einfach nur diesen Highschool-Schwachsinn in Amerika nachgedreht und das dann dazwischen geschnitten, die Stories. Ja.
Oh nein.
Deshalb, das spielt ja immer, die kämpfen ja immer in so Kiesgruben, ne? Und so. Und auf einmal haben sie eine ganz andere Körpersprache auch, weil das halt so japanisch ist. Das sind die Japaner, das sind die japanischen Darsteller, ja, Darsteller in den Kostümen von den Deutschen, von den Amis.
Ich habe gerade überlegt, wir sind jetzt gerade schon so, also gefühlt schon relativ tief drin.
In der Popkultur, ne?
In der Popkultur, in der japanischen Popkultur. Vielleicht fasse ich einmal kurz, oh nee, Quatsch, ich lass dich das machen. Fass doch mal kurz zusammen, wo du in deinem noch relativ jungen Leben schon so gehaust hast.
Ich habe gewohnt, also geboren bin ich in Kirchheim unter Teck. Im wunderschönen Schwabenland. Dann bin ich, wie schon vorher beschrieben, 5 Jahre nach Japan. Dann war ich wieder 6 Jahre in Kirchheim als Teenager. Dann war ich in El Paso, Texas. Das ist an der mexikanischen Grenze. Dann war ich nochmal kurz in Kirchheim, um da meinen Abi und meinen Zivildienst zu machen. Dann war ich in München, dann war ich in Köln, dann war ich nochmal in Tokio und jetzt wohne ich in Berlin.
Du hast, glaube ich, tatsächlich noch nie länger in einem Ort gelebt als jetzt gerade, oder?
Ja. Also Berlin sind jetzt 7 Jahre, das habe ich am Stück noch nirgendwo anders geschafft. Ich habe aber insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, länger in Kirchheim gelebt. Also, ja.
Ich würde ganz gerne mal zurück zu Japan kommen. Wie kann man sich denn da die Schule vorstellen? Weil du hast gerade, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich weiß gar nicht, vielleicht kommt der Podcast vorher raus, vielleicht kommt er später raus als unsere Videoformate. Aber du hast in einem Musikvideo, das ich nicht gesehen habe, das nur du gesehen hast, von so japanischen Bullies erzählt, also typischen Schulmobbern.
Bosoku. Wir nannten die immer Bosoku, aber ich glaube, die heißen Bososoku. Aber das ist nicht so lustig, nicht so wichtig.
Ist es als deutscher oder generell als europäischer Junge, der ja auch sehr europäisch
aussieht?
Ich
war ja nicht auf einer japanischen Schule, ne? Also okay. Ich war auf der deutschen Schule Tokio. Die ist schon auch geprägt, also da hat man zum Beispiel Japanisch ab der ersten Klasse und da ist, da sind auch Japaner auf der Schule und da sind vor allem sehr viele Halbjapaner auf der Schule und auch Schweizer und Schweden und Österreicher und also alle, die irgendwann mit Deutsch mal zu tun hatten.
Ja.
Und das heißt, ich habe auch keine Schuluniform getragen oder so, sondern es war wirklich so eine deutsche Schule halt, mitten in Tokio damals noch, die ist dann umgezogen nach Yokohama, jetzt ist die in Yokohama. Aber natürlich waren da halt auch andere Schulen, ne? Also natürlich kannte man die japanischen Schüler und die haben da halt diese Schuluniformen getragen und die auch so aus dem, natürlich kennt man das dann aus dem Straßenbild, aber man kennt das dann natürlich auch aus Mangas und so. Und dieses Video, worauf du anspielst, war auch komplett so Manga-Swag, also die waren auch voll übertrieben gekleidet und so. Aber das ist so eine, das heißt, also Schuluniformen werden ja leicht zu so einer Ikone, also so einer Style-Ikone, weil das halt überall ist und für was steht. Steht halt dann für so die Highschool. Ne? So.
Ja, ich erinnere mich ja auch irgendwie so an meine Jugend oder meine Kindheit, Jugend, wenn man dann nach Hause gekommen ist und dann vielleicht irgendwie im deutschen Fernsehen auch Mangas geguckt hat. Oder das war ja eine Zeit lang extrem populär, auch so im Mainstream-Fernsehen.
RTL 2.
Genau. So, was gab's da? Das Detektiv Conan und Dragon Ball natürlich. Und
Mila Superstar.
Zum Beispiel. Genau, und da waren ja auch mal diese Schuluniformen am Start.
Ja, das ist ein japanisches Mysterium. Ne? Alle lieben diese Schuluniformen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir so eine kaufen soll, aber es ist super schwer, sag ich mal, eine echte zu kriegen, sondern die sind dann oft so verkostümisiert und ich will mich ja nicht verkleiden, ich will eine echte Schuluniform tragen.
Als Andenken oder dann in deiner aktuellen Größe, Kleidergröße?
Nur, ich würde das in meiner aktuellen Größe. Nee, diese Schuluniformen, die man jetzt in dem Video gesehen hat, die tragen ja 17-, 18-Jährige, also die sind ja dann schon so groß wie Erwachsene. Wenn man ganz klein, die ganz Kleinen tragen so ganz oft so gelbe Fischerhüte. Das wäre auf jeden Fall was für alle Trap Kids. Und so immer alle die gleichen Ranzen.
Ja.
Und die tragen dann immer so Shorts, so kurze Hosen und dann kommt es halt immer drauf an. Also es ist ja auch wie in England und so, dass die Schulen unterschiedliche Schuluniformen. Es ist ja nicht vom Staat eine vorgegeben, sondern die Schulen können selber entscheiden, wie ihre Uniform aussieht.
Aber tatsächlich, wie du gerade die Uniform beschrieben hast, das klingt schon ein bisschen. Also würde mich nicht wundern, wenn ich so eine Gruppe an Leute in Ferropolis sehe, wie sie Richtung Gelände laufen.
Ja, das ist Hammer. Man muss sagen, diese Schuluniformen haben mir als Kind auch mal ein bisschen Angst gemacht, weil das halt auch so eine Ikone der harten Jugendlichen war. Also so Jugend, so harte Jungs, so Bad Boys. Und ich hatte wirklich mal die Situation, dass halt so eine Gruppe von so Typen in solchen Schuluniformen mir so ein bisschen so, also mehrfach so mich so versucht haben, so zu bullien, mir so Angst einzujagen. Ich glaube, das war einfach nur so dummer Scheiß. Also ich glaube nicht, dass die mir ernsthaft was tun wollten, weil wer haut denn bitte einen 10-Jährigen? Also welcher 19-Jährige haut jetzt irgend wenn ich sag Ausländer, meine ich ja mich, also haut einfach so ein Ausländer-Kind einfach zusammen, nur weil, also das sowas machen ja nur so Faschos. Ich glaube, die hätten mir nichts getan, aber die haben mich natürlich mehrfach so hurra! Also so blöd angemacht mal und so. Und da habe ich richtig Angst gekriegt, bin so weggerannt.
Aber immer wenn Freunde von mir in Asien sind und im besten Falle sind sie noch blond und blauäugig, dann kommen sie zurück und sind erstmal total geflasht, weil die Leute drüben so geflasht von ihnen sind, von ihrem Aussehen. Und ist das dann als Kind nicht verstörend? Du sagst ja auch in einem Track, dass sich alle anfassen wollten.
Ich wurde als Kind angefasst. Das klingt ja furchtbar. Nein, also was passiert ist, dass halt, ich sag mal, dass man vielleicht, die 80er waren halt nochmal ein bisschen anders oder die 90er, als man jetzt ist. Also heutzutage würde man, wie halt Rapper, auch nicht mehr irgendwie die N-Bombe einfach platzen lassen oder sowas. Oder nicht mehr so einfach schwulenfeindlich sind, war man nur vielleicht einfach ein bisschen weniger, hatten die älteren Japaner, ich sag die älteren Japaner touchen meine blonden Haare, die hatten einfach weniger Berührungsängste, das war halt in deren Gesellschaft nicht so sanktioniert vielleicht wie bei uns und die haben halt, so, die meisten Japaner haben halt glatte Haare oder eher glatt und ich hatte so blonde, krasse Locken, die wie so ein Vogelnest auf meinem Kopf saßen und es ist mir halt öfter passiert, dass in der U-Bahn halt die einfach mal so dran gefasst haben, ohne zu fragen. Das ist halt so, total
aus
weird.
Interesse halt mal kurz.
Einfach nur so, wie fühlt sich das an? Ne? Das kann man natürlich an sich nicht machen, aber es war jetzt, hat jetzt mich jetzt auch nicht umgebracht. Genau, das meine ich. Aber echt, deine Freunde, da sind die Leute geflasht vom Aussehen. Ich habe das Gefühl, in Tokio.
Nicht Japan jetzt insbesondere, es ist eher so Indonesien.
Und ach so, ja, aber das finde ich was ganz anderes. Also ich glaube, als ich jetzt 2010 in Japan gelebt habe, natürlich sieht man immer, wie der andere gegenüber aussieht. Ne? Und die sehen dann natürlich, ich bin größer und bin sehr bleich und habe eher so komisch farbige Haare. Aber ich glaube, dass das schon sehr Normalität geworden ist. Auch in Japan. Also dass du jetzt, also du gewinnst jetzt keinen Blumentopf mehr damit, nur dass du halt blond und blauäugig bist. Das sind,
ja, klar.
Also da bist du einer von Tausenden da. Also in Tokio, ne? Vielleicht wenn du jetzt wirklich nach Inaka irgendwo in die Pampa ziehen würdest, in ein Dorf, wo halt nur alte Leute Landwirtschaft betreiben, dann bist du halt ein bunter Hund, klar. Aber also in Tokio, in Osaka, in Kobe,
ja, gut,
in Yokohama.
Metropolen.
Ja, das ist dann normal.
Wie war es denn dann für dich, mit 11 Jahren aus Japan wieder nach Deutschland zu kommen? War das dann ein harter Bruch?
Das war auf jeden Fall schon ein krasser Bruch, weil halt auch, sag ich mal, du kommst ja, also ich kam ja aus so einer Blase auch, ne? Also so diese deutsche in Japan Blase, so. Wo zum Beispiel, woher du aus Deutschland warst, war total egal. Also ich wusste als Kind gar nicht, dass ich aus Süddeutschland bin, so, ne? Und das ist ja heute, aber auch bis heute in Deutschland noch voll das Thema, ne? Also für mich war halt so, wenn du halber Deutscher warst, was halt die meisten waren, also es waren jetzt nicht, also so, dann warst du für mich schon so, ah, das ist halt so ein Landsmann, der meine Sprache spricht. Das war für mich schon so, wow, also das ist schon gut. Also da, mit dem kann ich halt reden, ohne dass ich Japanisch sprechen muss. Und dann kam ich halt zurück und das waren dann halt Schwaben, die haben halt nochmal anders geredet, was ich schon interessant fand. Was ich aber auch krass fand, war, dass zum Beispiel mir dann vorgeworfen wurde, ich sei wäre arrogant in der Schule, weil ich das nicht kann, weil ich nicht Schwäbisch gesprochen habe, sondern Hochdeutsch. Und das war für mich so weit entfernt von jeglicher Realität, dass es das gibt. Also, dass es so Unterschiede unter, also dass so Unterschiede gemacht werden
Dass dir
unter irgendwelchen Deutschen.
quasi so elitäres Gehabe vorgeworfen wird als Zwölfjähriger, oder?
Ja, wie kommt man auf diese Idee? Das natürlich nicht alle, ne? Also, aber irgendwelche Schwaben kamen halt schon auf die Idee zu sagen, ich sei halt arrogant, weil ich halt nicht Schwäbisch spreche.
Du bist ja dann auch nach Kirchheim zurückgekommen, oder?
Ja.
Also, konntest du, hattest du dann auch deine alten Freunde dann da?
Ich
Oder?
kannte noch einen einzigen Typen, mit dem ich auch im Kindergarten war und der war dann auch in meiner Klasse. Aber ich habe da eigentlich relativ schnell auch neue Freunde gefunden. Der war auch cool, also mit dem war ich auch dann befreundet, aber es war nicht so, dass wir auf eine lange Freundschaft zurückblicken konnten, sondern wir waren halt, dass der quasi mehr oder minder zwei Straßen entfernt und daher kannte ich den halt noch von vorher, aber ich bin also so im Kindergarten im Endeffekt keine Freunde mehr mitgenommen.
Ja, weil, also ich komme da gerade drauf, weil ich jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder drüber nachgedacht habe, was das so quasi für mich bedeutet hätte, wenn ich jetzt so im festen Abstand, sage ich mal, alle paar Jahre den Wohnort gewechselt hätte und dann nicht wirklich innerhalb eines Landes, so wo es noch möglich ist, so halbwegs in Kontakt zu bleiben, sondern wirklich, du hast ja dreimal, wenn ich gerade richtig zähle, massiv den Standort gewechselt und auch andere Zeitzonen gehabt und so weiter, wo es ja dann echt schwer wird. Irgendwie
Ich
noch
weiß, was
im
ich echt geil fand an
bestimmten
der Zeit.
also es ist ja auch immer ein bestimmtes Alter gewesen, immer ein sehr einschneidendes Alter, finde ich.
Aber was wirklich geil war an der Zeit, also, dass man nicht das Internet hatte, sondern dass so in Deutschland anrufen war was Besonderes. Wenn man in Japan war, war man in Japan. Wenn man in Deutschland war, war man in Deutschland. Und so anrufen, das war so, wow, wir rufen in Deutschland an. Mega teuer, wir dürfen halt nur so 5 Minuten reden und wir rufen jetzt so Großmutter an oder so. Und das war voll das Event. Und dann hat man tatsächlich Briefe geschrieben. Und als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, war natürlich, also was mich viel mehr belastet hat, ist nicht in Deutschland zu sein, neue Freunde zu finden, das ging relativ gut, sondern dass meine alten Freunde aus Japan weg waren, quasi.
Ja.
Manche von denen sind dann auch nach Deutschland gezogen, aber manche sind einfach in Japan geblieben für immer. Und gerade die, zum Beispiel die Halbjapaner waren. Die sind halt einfach da geblieben, weil die sind bis heute da. Die haben dann auch geheiratet und sind halt jetzt, ne, weil die haben ja viel mehr Bezug zu Japan als zu Deutschland. Und ja, diese Einschneiden, ich weiß nicht, wie halt wie alle Sachen als Kind, ne? Man nimmt das halt dann irgendwie so hin. Und ja, es war irgendwie immer klar, dass wir mal zurückgehen nach Deutschland. Und dann war ich halt zurück wieder in Deutschland und habe da auch relativ schnell Freunde gefunden und bin auch jetzt noch mit meinen Freunden aus Kirchheim unter Tech gehe ich immer noch einmal im Jahr in Urlaub mit denen ich Abitur gemacht habe.
Nach Japan.
Nee, einmal waren wir zusammen in Japan. Das war wirklich ein krass geiler Urlaub. Da habe ich aber in Japan gelebt zu der Zeit. Also das sind halt 5 Jungs, da so Supermänner. Die sind drüber geflogen dann und dann da habe ich gerade halt praktischerweise da gelebt, hatte da halt auch meine Bude und so und dann konnten die da hin und
Hast du da gerade ein Praktikum gemacht, oder?
als die gekommen sind, habe ich glaube ich schon im Café gearbeitet, da habe ich nicht mehr das Praktikum. Ich habe erst ein Praktikum gemacht und dann habe ich mir einen Job im Café gesucht und ja.
Hast du das dann drangehangen oder hast du das
Ich hatte ein
Praktikum
Work-and-Travel-Visum
abgebrochen?
und so, das Praktikum ging, glaube ich, nur so 4 Monate und dann brauchte ich halt einen neuen Job für die restlichen 8. Hat aber erstmal, glaube ich, über einen Monat gedauert, bis ich überhaupt ein Café gefunden habe, was mich einstellt.
Warum? Also, warum sollte man dich nicht einstellen?
Naja, weil ich weiß nicht, ob ich mich eingestellt hätte. Ich meine, du musst ja sehen, du lernst jemand ein und der geht dann halt nach ein paar Monaten wieder. Also für so ein halbes Jahr jemand einstellen ist natürlich immer so ein bisschen. Aber das war ein cooles Café, wo ich gearbeitet habe. Es war auch in Shibuya. Und ich glaube, die haben mich auch so ein bisschen eingestellt, weil in Shibuya hast du halt auch viele Gäste aus anderen Ländern. Mhm. Und da konnte halt niemand so richtig gut Englisch. Und die hatten auch nicht so Bock, Englisch zu sprechen, weil das dann immer Missverständnisse und so nach sich zieht. Und dann haben sie gedacht, ist doch perfekt, der kann Japanisch und der kann aber auch so gut Englisch und Deutsch. Also der kann dann so gefühlt mit jedem Europäer, Ami, hast du nicht, Inder, hast du nicht gesehen, reden.
Ich stelle mir das dann auch schon wieder so vor, dass es auch viele Cafés dann wahrscheinlich ganz schick finden, eine sehr internationale, also in einer Metropole auch eine sehr internationale Staff so zu haben. So.
Und dann ja, ich habe sogar auch erstmal bei diesen Sachen versucht, so bei so Irish Pubs und so, weil ich war ja schon Barkeeper davor in Deutschland, also ich konnte halt schon auch so, ich hab gesagt, ich bin guter Gastromensch. Die wollten mich alle nicht, wahrscheinlich, weil da halt auch die Ausländer Schlange standen und dann das, wo ich gefragt habe, hat kein einziger Ausländer außer mir gearbeitet. Und ja, ich hätte bei dem nie gedacht, dass die mich nehmen, aber die haben mich genommen.
Du hast, glaube ich, auch mal gesagt über diese Praktikumszeit, dass das für dich so eine kleine Zäsur war oder zumindest, dass du da raus musstest aus Deutschland zu dem Zeitpunkt und wolltest einfach einen freien Kopf bekommen.
Ja.
Und hast dann ein Praktikum gemacht halt in Japan.
Ja.
Ist das für dich so, also freien Kopf bekommen, Japan, ist das dann so ein richtiger Zufluchtsort für dich? Oder
ja, das war also, da war ich ja so, da war ich ja so Mitte 20, als ich das gemacht habe. Das war so, dass, oder so, da war ich also hatte ich fertig studiert, hatte auch schon als Drehbuchautor gearbeitet und dann habe ich den Job verloren als Drehbuchautor, nicht weil ich schlecht bin, sondern weil diese Sendung eingestellt wurde, kurzzeitig. Die kamen dann später auch wieder, dann haben sie mich auch wieder angerufen. Aber hab dann zwischendurch bin ich nach Köln gegangen, habe da in der Produktionsfirma gearbeitet und hab so gemerkt, so hey, also so, du hast jetzt studiert und du hast das gemacht und jetzt sitzt du halt irgendwie in Köln in einer scheiß Bude und hast einen Job, wo du halt so Reality-TV machst für ganz, ganz schlechtes Gehalt und arbeitest aber irgendwie so 10 Stunden am Tag und so. Da habe ich gedacht, ich möchte das eigentlich nicht. Ich finde die Formate, für die ich gearbeitet habe, fand ich schrecklich. Es war wirklich so Reality-TV. Das war jetzt nicht wie die Drehbuchautor. Weißt du, Drehbuchautor war geil. So sitzt du da als coole andere Autoren, Kollegen, ja. Kannst mit denen quatschen und so. Aber da musstest du halt dann wirklich so irgendwelche Leute overscrewen. So, und da hatte ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich so gesagt, hey, ich meine, jetzt bin ich nicht verheiratet, habe keine Kinder, hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Freundin und nichts hat mich irgendwo gehalten. Ich habe gesagt, hey, wenn du noch einmal nach Japan zurückgehen willst, für richtig, für länger, dann musst du es jetzt machen. Weil der Moment wird dir dann nicht kommen. Ne? Sonst du bist dann, sagen wir, Job, Freundin, hast du nicht gesehen, Verpflichtungen, irgendwas. So. Weißt du, die Musik zum Beispiel, damals hatte ich mein Album rausgebracht, das war absolutes Niemalsland. 2008, 2009 war das so, da habe ich mein erstes Solo-Album rausgebracht, da ist nichts passiert. Aber bei niemand ist da was passiert. Ne? Das ist in dem Jahr hat ja irgendwie diese Agro-Berlin auch zugemacht, das heißt, das war so, alle haben gesagt, okay, Deutschrap ist tot.
Da ist ja gerade die Blase geplatzte, große, nicht die Blase geplatzt, aber so eine große Ideenlosigkeit, fand ich.
Genau, das war so, ich würde sagen, so von 2009 bis 2011 war so die leereste Zeit im deutschen Rap, die es so gab. Also außer KIZ hat, glaube ich, da niemand was gerissen. So. Und zu der Zeit habe ich halt dann so gesagt, okay, die Musik, das kannst du vergessen. Mein Job ist scheiße. Ich wohne jetzt in der Stadt.
Man muss auch mal dazu sagen, dass du für SK Kölsch Drehbücher.
Nee, und nicht für SK Kölsch. K11 Kommissar im Einsatz.
Aber genau. Die beiden hatte ich gerade in den Kopf, in einen Topf geworfen.
Boah, SK Kölsch hätte ich gern geschrieben.
SK Kölsch habe ich früher ein paar Folgen geguckt, so
als Kind. Das hatte viel mehr Budget. Das da hätte ich sofort für geschrieben, ja. Natürlich. Ja, und dann, das war halt, ich meine, das ist so mi, du arbeitest fürs Privatfernsehen und bist jung und allein, okay, ist nicht so schlimm, aber trotzdem habe ich ja halt zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, das ist halt scheiße und ich will nicht, dass mein Leben so ist und habe dann gesagt, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe jetzt nach Japan mit einem Work-and-Travel-Visum und guck irgendwie, wie ich das finanziert kriege, mein Leben da, und habe das dann gemacht. Aber es war trotzdem auch eine echt broke Zeit, muss man sagen, in Japan. Also in Tokio ohne Geld leben ist nochmal eine ganz andere Tasse Tee, sage ich mal, als in Kassel oder in Berlin oder in Hamburg. So, da kriegst du es irgendwie noch gebacken. Aber in einem fremden Land, wo du nur so eine mäßige Arbeitserlaubnis hast, und eine Stadt, die einfach so teuer ist wie Tokio. Aber es war trotzdem gut, weil ich dann halt, das war übrigens die letzte Chance, nämlich noch nach Japan zu gehen, bevor Fukushima kam. Das kam dann wirklich 3 Monate, nachdem ich wieder zurück war.
Ach krass. Aber wie war, also hattest du denn dann noch so richtige Connections nach Japan? Also,
Damals?
ja, die du nutzen konntest? Oder war das dann auch so quasi von neu
Also ich
an?
habe mich tatsächlich mit alten Schulfreunden dann da auch getroffen und
Okay, aber
so.
eigentlich hattest du nur so deine Erinnerung und halt dein
Ich hätte
Knowledge über Japan.
sicher über meine Eltern da was aufmachen können. Also ich hätte sicher hergehen können und sagen, hey, kennt ihr noch wen aus damals, aus einfach aus dem Job und so. Und die hätten sich dann auch gekümmert, aber das wollte ich nicht.
Ja.
Zumal ich ja auch eingebunden war, ne? Also ich bin halt hin und hatte halt sofort ein Praktikum. Lustigerweise war der Typ, der mir das Praktikum gegeben hat, Peter Blumenstengel, der ist mittlerweile geiler Name, der hat damals die Deutsche Zentrale für Tourismus geleitet und der Typ war einfach so ein geiler Duisburger, atziger Typ. Der hat mich halt eingestellt, weil ich war natürlich auch überqualifiziert für ein Praktikum, weil ich hatte Japanologie studiert, aber hatte auch schon Berufserfahrung. Normalerweise kommen da halt Japan-Interessierte so, die halt gerade angefangen haben zu studieren oder so. Ich habe fertig studiert und Berufserfahrung, das kriegen die halt selten. Haben sie mich also genommen. Und dann hat er aber, als ich dann ankam, gesagt so, hey, sag mal, du bist ja in dem Alter von meinem Sohn. Kennst du den eigentlich, Kentaro Blumenstengel? Da hab ich, also der ist mehr Japaner, Halbjapaner. Ich meinte, ja klar, der war in meiner Parallelklasse. Also festgestellt, das meine ich, also Japan hat, die deutsche Community ist schon klein, also die kennen sich dann auch
Okay,
alle.
man findet sich.
Ja, das hat, aber der hat mich jetzt nicht deshalb eingestellt, sondern der kam dann so auf diese Idee, weil er meinen Lebenslauf gelesen hat und gesagt hat, ach, du warst auch auf der deutschen Schule. Ja, genau. Aber das Praktikum, das ging nicht so lang. Das war echt ganz nett, aber das hat man natürlich so für vor the Start war das halt natürlich super, weil du dich dann halt gewöhnen konntest, aber auch einen normalen Tagesablauf hattest und was, wo du irgendwas machen konntest. Ne? Also ich saß da jetzt nicht alleine rum und musste mir einen Job suchen, sondern hatte erstmal was und dann konnte ich danach weitergucken.
Ja, ich kann es mir auch. Also das ist ja jetzt auch nicht so was Außergewöhnliches dieses Jahr, was du dann da quasi gemacht hast. Das ist ja eigentlich nur außergewöhnlich, weil du deine Kindheit in Japan verbracht hast.
Na, es ist halt viel einfacher für mich gewesen, wenn ich meine Kinder in Japan. Also die armen Leute, die Work and Travel machen, ohne das, die beneide ich nicht, weil es halt schon schwer ist, einfach da einen Job zu kriegen.
Ich guck, jetzt kommt, pass auf, die Überleitung. Ich schaue gerade noch mal Breaking Bad. So, zum zweiten Mal.
Weiß ich auch, wohin die Überleitung
Ja.
geht.
Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute wird. Aber
Nein, Hammer-Überleitung.
du warst mit 17, 18 in El Paso, oder? Mit 17,
Ja,
18
El
irgendwo
Paso,
drin.
Texas, genau.
Und ich komme drauf mit Breaking Bad, weil Albuquerque, die Stadt, in der Breaking Bad spielt, ist nicht ganz so weit weg von El Paso, glaube ich.
Ja, noch so Ami-Verhältnissen nicht weit weg, in so deutschen Verhältnissen
Ja.
so 1000 Kilometer. Aber Ami-Verhältnisse so um die
Ja.
Ecke.
Und ich weiß noch wieder, ich glaube, Hank wird in der Serie dahin versetzt. Da kann ich auch ruhig jetzt mal spoilern.
Ich habe die Serie nicht geguckt, aber du kannst gerne trotzdem
Okay,
spoilern.
okay. Aber er wird dahin versetzt und er kommt so geschockt aus El Paso zurück, weil es so die Drogenhauptstadt ist mit den meisten Konflikten, was so Drogenkriege und so weiter angeht. Und du sagst aber, El Paso ist langweilig.
El Paso ist auch langweilig. Also man muss da halt klar unterscheiden, ne? Also die Stadt hat zwei Teile. Das eine ist El Paso, das ist die Ami-Seite. Das andere ist Juárez. Und Juárez liegt in Mexiko. Das ist nicht Amerika. Und dazwischen ist der Rio Grande. Oder Rio Grande. Weiß ich nicht. Der Rio Grande. Und dieser Fluss trennt die beiden Länder voneinander und da ist eine Grenze. Das ist quasi der Drogenkrieg findet großenteils, also würde ich sagen, zu so 90% auf der Seite von Juárez statt. Und wenn du in El Paso rumhängst, dann passiert da nicht rein gar nichts. Das ist trotzdem eine amerikanische Stadt. Das ist trotzdem Texas. Das heißt, jeder Idiot hat auch eine vollautomatische Feuerwaffe. Aber es ist trotzdem, da herrscht noch, also du kannst immer noch die Polizei rufen da. Und auf der anderen Seite, boah, das ist halt Das ist halt not cool. Aber du musst dir das nicht so vorstellen, dass man da einfach über die Brücke geht und dann ist man in der anderen, in dem anderen Stadtteil. Das ist schon so wirklich wie in eine andere Stadt zu fahren.
Ja, also so würde ich es mir auch nicht vorstellen. Es ist ja auch eine wirkliche Grenze dazwischen, so glaube ich. Also
Ja, es ist vor allem die Grenze dazwischen. Das ist halt nicht so
ich stelle es mir
Deutschland,
so vor,
Frankreich, sondern das ist
dass
halt
da halt
so
so
Amerika,
hunderte
Mexiko.
GIs mit Maschinenpistolen und so weiter stehen.
Die stehen da vor allem mit so ganz langen Stangen mit Spiegeln, wo sie unter die Autos gucken und überall hingucken können, ob Drogen geschmuggelt werden.
Ach, echt?
Ja, es gab während ich da gelebt habe, einen total krassen Skandalfall, wo sie irgendwann mal einen durchheizenden Krankenwagen, der angeblich einen Notfallpatienten hatte, über die Grenze gestoppt haben und dann doch mal reingeguckt haben. Und das ganze Ding war einfach von oben bis unten voll. Ich glaube sogar mit Kokain aus Kolumbien. Und ja, das war so der Skandalfund dann
Ja.
in El Paso, weil halt, weil sie natürlich, Krankenwagen ist natürlich nice, ne? Wird halt nicht so viel gestoppt wie andere Sachen. Ja, und dann haben sie das auffliegen lassen, den ganzen Shit. Da ist ihnen die Bianco-Shit um die Ohren geflogen.
Ja.
Aber El Paso ist harmlos, ne? Also,
Ja.
es geht mir wirklich in dem Song nicht, also, ich habe einen
So.
Song drauf auf dem Album Border Town, der sich um diese Zeit
Genau.
dreht. Mir ging es wirklich nicht darum, zu beschreiben, dass ich da Ghetto gewesen
Nee,
wäre
das
oder
hast du
so.
ja auch
Überhaupt
nicht.
nicht,
Du hast
sondern
ja
das
eigentlich
ist,
einen
genau.
ziemlich lässigen Alltag beschrieben.
Ja,
So.
man muss sich halt El Paso wirklich vorstellen, wie einfach eine ganz normale amerikanische Stadt, außer dass halt alle Hispanics sind und du halt. Ich schon wieder derjenige war, der mit seinem komischen Aussehen aufgefallen ist, aber das ist ja wirklich so. Man muss ja wirklich sagen, so, du wirst ja als Weißer nicht diskriminiert. Also
Ja.
insofern bist du halt immer privilegiert. Das ist halt White
Ja.
Privilege.
Ja,
Das gibt's ja
es gibt
wirklich.
ja auch einen positiven Rassismus, also positiv im Sinne von, du wirst bevorzugt oder ne, hast irgendwie Vorteile gegenüber anderen, was dann auch ja nicht geil ist, aber einen erstmal nicht so negativ
Ja,
auffällt.
es gibt halt vor allem dieses White Privilege, dass halt grundsätzlich zum Beispiel einfach da weniger davon ausgegangen wird, also dass von dir immer ausgegangen wird, dass du halt, was weiß ich, gesetzestreu bist und dass Leute dich insgesamt halt einfach keine Angst vor dir haben oder so, ne? Ich will nicht sagen, dass es nicht auch Leute sicherlich gibt, die sagen, scheiß Gringo oder so, aber das meint ja White Privilege nicht, sondern dass du natürlich auch in El Paso oder wo auch immer du bist oder in Deutschland als ein Justus, wie mein bürgerlicher Name ist, leichter einen Job und eine Wohnung kriegst als so. Und das gilt natürlich in El Paso aber auch. Wobei es in El Paso, glaube ich, da kannst du auch einen mexikanischen Namen haben, also irgendwie Rodriguez heißen, ist auch egal, weil 80% der Leute sind. Also, die sind keine, also die Hispanics sind nicht die Minderheit, die sind die Mehrheit in El Paso. Also, die sind also wirklich 80%. Dann sind halt, also Minderheiten sind auf jeden Fall asiatischstämmige und Afroamerikaner sind die wirklichen Minderheiten. Also, ich glaube, so 20% oder so sind, ich glaube, 76% sind Hispanic, 20% sind weiß und jeweils so 2% asiatisch und
Und halt Weiße. Also Weiße sind
Weiße
natürlich.
sind die zweitgrößte Gruppe,
Ja.
aber die sind jetzt auch nicht, also du siehst schon auch ziemlich viele so Mexiko, so Typen mit so Schnurrbärten und so Sonnenbrillen, die dann sagen, you know what, sir? I ain't gonna do shit.
Du erzählst auf den Track aber ja auch, dass, eine Tochter von einem Arbeitskollegen deines Vaters einen Mord gesehen hat, oder?
Eine Schießerei, ich weiß nicht, ob sie gesehen hat, dass da irgendjemand getötet wurde, vielleicht. Ja, das ist halt die Frage, die du dir stellen musst, wenn du da arbeitest, ne? Mein Vater hat halt sich diese Frage gestellt, hat gesagt, okay, ich lebe in El Paso und arbeite in Juarez, weil da werden die Sachen produziert, ne? Also niemand, ist ja wie bei uns, so produzierendes Gewerbe wandert halt ab in Niedriglohnländer. Und mein Vater hat sich halt entschieden, in El Paso zu leben, dafür die extra halbe Stunde jeden Tag zu fahren. Und dieser Kollege von meinem Vater war halt ein bisschen abenteuerlicher, auch ein bisschen jünger als mein Vater. Und die Tochter wobei, die war auch nicht viel jünger als ich. Aber der hat sich halt entschieden, in Mexiko zu leben. Und diese Tochter war dann halt bei so einer Schießerei dabei, die hat das gesehen. Und so, das willst du nicht haben, dass irgendwelche Gangs wissen oder irgendwelche Drogenkartelle wissen, dass du Zeuge in so einem Fall bist. Ne? Und dass die vor nichts zurückschrecken, da das also auch nicht niemand sagen, wie der Drogenkrieg in Mexiko läuft.
Ich
So, das ist halt
glaube,
Kriegsgebiet. Und die sind dann schnurstracks, also die hat, glaube ich, noch ausgesagt, aber die haben dann, also der musste sofort versetzt werden, weil es geht halt nicht. Kannst du nicht mitleben. Also wenn du nicht willst, dass du und deine Tochter halt umgelegt werden. Natürlich, ne, weil auch das Risiko ist da vielleicht gar nicht mal so hoch, aber wenn das
Ja,
Risiko
aber
10% ist, gehst du.
ich wollte
Ja.
sagen, also alleine den Gedanken zu haben, dass es sein könnte.
Wenn du eine Schießerei dabei warst, dann ist Schluss, dann musst du gehen. Ich meine, die ist ja privilegiert, ne? Die können immerhin sagen, hey, jetzt wir verlassen, wir sind Deutsche, wir gehen jetzt einfach weg. Stell dir vor, du wohnst halt da, bist halt Mexikaner, so. Was machst du, wenn du Zeuge bist?
Tja, ist
Ja, aber das sind, also ich werde jetzt gerade im Internet öfter gefragt, ob die Geschichten echt sind. Also, und die Geschichten sind alle echt. Man muss nur sagen, ich habe natürlich in den Song gepackt, was in diesem Jahr passiert ist. Nicht,
Ja.
es ist nicht alles an einem Tag passiert. Und eine Sache bei dem Song, da habe ich mir die künstlerische Freiheit genommen, das zu machen. Also dieser SUV, der sich überschlagen hat von der Fahrt zurück von El Paso, von Juarez nach El Paso, in dem saß nicht José. Da saßen andere Leute aus meiner Highschool, die kannte ich nicht so gut wie José. Ich kannte die schon, also die waren halt so ein Cousin von mir oder
Ja.
so. Aber das war nicht José, aber José, dieses mit dem, dass er auf Partys nach Juarez und dass er so gesagt hat, hey, wir müssen dahin, da gibt's ist voll geil und so, weißt du, so kannst du dir vorstellen, wie so 17-Jährige untereinander,
Ja.
ah, voll geil, voll spannend und so.
Komplett pumped
Und
einfach.
ich, der da halt so saß und zwar mit denen so gekifft hat, aber so gesagt hat, naja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich darf nicht und so. Und übrigens war ich nicht der Einzige, der nicht darf, ne?
Ja.
Also die anderen durften auch nicht so. Und er ist halt tatsächlich, er hat das gemacht, er ist dann wirklich auf so Partys da über die Grenze. Ich war auch ein paar Mal in Juarez, aber ich hätte mich nicht getraut auf irgend so eine Tequila, ich besaufe mich in einem anderen Land, für das ich nicht mal ein Visum habe, mäßig. Ne? Das habe ich nicht gemacht, war damals schon zu feige. Und José geht es hoffentlich bis heute gut und er hat diese Fahrten über die Grenze auch nachts überlebt, aber dieses mit dem Schnee, also dass es mal in dem Jahr geschneit hat, dass dieser SUV von der Straße abgekommen ist und da waren vier Leute aus meiner Highschool drin. Das ist die Geschichte, es war. Und alles andere in dem Song sowieso. Also, dass auch
Ja.
José, dass der mit dem blauen Auge kam und es nicht sagen wollte und dass das sein Vater war, das wussten wir alle, dass der den verprügelt und so. Das ist real.
Ich habe auch das Gefühl, auch wenn es natürlich eine komplett andere Lebensrealität war für dich, irgendwie in El Paso zu leben. Ich meine, ich war zu der Zeit oder in dem Alter in einem kleinen niedersächsischen Dorf so, aber dennoch konnte ich das alles ganz gut nachempfinden. Also hatte ich zumindest das Gefühl, weil es sich so nach einer typischen Jugend um 17, 18 rum anhört. Also es hört sich jetzt auch gar nicht so.
Du, El Paso ist auch wahrscheinlich mehr wie ein Dorf als wie eine Großstadt. Weil El Paso ist Amerika und das ist ja quasi mittlerer Westen. Das ist ja nicht, du lebst ja nicht an dem Vorort von New York, sondern das ist ja die Pampa da. Da geht ja gar nichts. Also Kirchheim war auf jeden Fall viel spannender und viel freier und viel krasser als El Paso. Wir sind wirklich den ganzen Tag rumgehangen, meistens an unserer Highschool, weil da konnte man ganz gut skaten und es hat keinen interessiert. Und mein Leben hat sich wirklich um Skaten, Schule und so ein Abhängen gedreht. Und wenn wir so abgehangen sind, meine Freunde, weißt du, so mit 17 darfst du in Amerika gar nichts. Du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst nicht, also haben wir trotzdem gemacht, aber so, wir sind in Ditches rumgehangen. Weißt du, was ein Ditch ist?
Nee.
Das sieht man manchmal in so Filmen, die so in Kalifornien spielen, so um Skaten gehen oder so. Also es gibt, so El Paso hat kein so krasses Kanalisationssystem und wenn es da einmal in der Wüste regnet, dann kommt es richtig runter und dann würde die ganze Stadt
Ach,
quasi
sind das
unter
diese
Wasser
fetten
stehen.
leeren Kanäle?
Und das sind diese fetten leeren Kanäle, die einfach so
Da bin
durch
ich
so
bei GTA
Wüsten.
mal durchgefahren, so.
Ja, genau, da gibt's die, man kennt die
Die
aus
kenne
Skate-Videos oft. Genau. Und da sind wir rumgesessen, haben uns irgendwo von irgendeinem Vater haben wir uns ein Sixer Bier geklaut. Haben uns da reingesetzt und haben das getrunken. Ich fand das aber nicht so spannend, weil ich war 17. In Deutschland fängst du ja mit 14 an oder 15 spätestens irgendwie zu saufen.
Ja.
Ich fand das nicht so spannend. Was krass war aber, dass das Gras wirklich sehr billig war an der Grenze. Also 1 Gramm, 1 Dollar.
Tschüss. Ja,
Die haben
okay.
nur pur geraucht, die haben keine Filter gebaut. So in Deutschland, die Leute bauen immer so krass
Das sind
und
aber auch diese typischen Ami-Joints, so, also sieht
Die
man
haben
so
also
aus
den Rest
Filmen und
einfach
so, einer
weggeschmissen.
kennt,
Die
ne?
haben immer so Teile mit Gras weggeschmissen, was man halt nicht
Aber
machen würde.
die bauen ja auch keine Filter, oder?
Nee, genau. Die nehmen ein
Das
Blättchen, drehen einfach so eine Knolle rein und rauchen das.
sieht immer so komisch aus und auch so
Die geben voll den Fick. Das ist echt krass. Die geben richtig einen Fick auf sowas. Weil das ja klar ist, weil ich meine, weißt du, so die
Ja,
Cholos,
gut.
ne, so, die Cholos, das waren halt so ein bisschen, was würde man in Deutschland, also Assis, Atzen halt, so, von denen man das so gekauft hat, die haben halt in die Tasche gegriffen und haben so eine Faust voll Gras in der Hand und haben so gesagt, yeah. Also auf Englisch dann so, how much do you need, man? They talk like this, you know, because they talk like Mexican. Oh, man, Wiley, what do you need, man? I can get everything. You wanna go to Maris? So haben die halt geredet. Ja, so war das. Aber es war halt schon auch von den Eltern her streng. Wir waren irgendwie Jugendliche und wir durften echt nicht viel.
Ja,
So.
aber gut, auch irgendwo verständlich in dem Alter, ein Jahr da und dann an dieser
Nee,
Grenzstadt.
meine Eltern waren total cool. Meine Eltern haben mir alles erlaubt. Meine Freunde durften nichts.
Ach, dann warst du in der Scheißposition.
Naja, ich war halt immer der, wo es halt immer klar ging. So. Und die anderen
Ja.
mussten halt mit ihren Eltern diskutieren, ja.
Okay, ja, dann, nö, dann ist wieder auch korrekt.
Ja.
Es war halt nicht so, dass du irgendwelche Pläne geschmiedet hast und keiner durfte mitmachen.
Nee, aber das war wirklich auch schon echt geprägt von Langeweile. Ich erinnere mich echt an so ganz, ganz viele Abende, wo halt so Joey, Smiley und ich, die gab es alle wirklich geil, ne, dass der Smiley hieß, der ist eigentlich Ismail. Aber naja, wir sind wirklich so in einem Auto gesessen von einem von uns, also Autofahren durften wir ja schon mit 17 schon, sind in irgendwelchen generischen Suburb-Gegenden rumgefahren, haben gesagt, man, was machen wir? Es ist dunkel. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, lass mal rumfahren, Radio hören. Rumgefahren, Radio gehört und haben irgendwo an der Tanke gehalten und uns ein paar Snacks gekauft. Es war wirklich so wie auf dem Land, wie bei uns auf dem Land, so
Ja,
Landjugend.
das klingt relativ nach meiner Jugend. So,
Ja.
ich fand das eigentlich ganz.
Nur, dass man nicht saufen darf.
Genau, ich fand das nämlich so witzig, weil du ja auf dem Album nicht nur von deiner Zeit in Japan und von deiner Zeit in El Paso und von deiner Zeit in Kirchheim Tech
Ja.
sprichst, sondern, ach Quatsch, ich wollte sagen, dass du auch über Kirchheim sprichst und da über deine Jugend in Kirchheim, das erinnert mich so an meine Studienzeit, ja, und die El Paso-Zeit an meine Jugend auf dem Land. So total komisch eigentlich. So, weil
Ja,
da
vielleicht
merkt
habe ich
man.
dann Kirche aber einfach falsch beschrieben.
Nee,
Nee,
glaube ich nicht. Also ich
ja,
glaube, bei
echt?
mir auf dem Land ging einfach so wenig, dass ich dieses Leben, also so, ich glaube, du hast in Kirchheim da ja auch so mit Skatern rumgehangen, hast angefangen zu sprühen und warst auf Partys und so weiter.
Voll,
Ich war
Kirchheim war Hammer.
natürlich auch auf Partys, aber bei uns gab es einfach keinerlei Subkultur. Das hat dann
Ja,
erst
man
mit dem
darf halt nicht
Studium angefangen.
vergessen, Kirchheim ist halt auch mittlerweile eine S-Bahn nach Stuttgart. Also du musst dir das eher so vorstellen, das ist so eine Stadt im Ballungsraum. Also das ist jetzt nicht einfach eine Stadt, die irgendwo in der Pampa liegt, sondern Kirchheim ist die Endstation der S1. Also
Ja.
das heißt, im Endeffekt konnten wir am Wochenende halt in ein Auto steigen und nach Stuttgart fahren und Stuttgart hatte eine Riesensubkultur und Clubs und alles und dieses ganze Gebiet, so dieses ganze Großraum Stuttgart, da dieses Industriegebiet sozusagen am Neckar lang. Das ist eine krasse Gegend und da geht einfach auch viel und da ging vor allem auch immer viel Hip-Hop einfach. So, das ist ja total die Hip-Hop geprägte Region einfach, ne? Von Anfang an. So.
Ja.
Und da ging halt auch immer viel Graffiti, da ging viel Breakdance, da ging viel Rap und so. Und du konntest halt auch einfach in Nachbarstädte fahren und da ging dann auch was. Die haben auch Jams gemacht und es gab sogar eine Rap-Crew, die bekannter wurde aus meiner Stadt auch. Also Ingo kam zumindest aus meiner Stadt von Breite Seite. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Nee, breite Seite sagt mir
Die
nichts.
waren gesigned irgendwann bei Kopfnicker Records,
Echt?
also diesem Label, wo dann auch Frankie Kubrick und Tim Extreme und so, ja, Breite Seite, haben ein Album rausgebracht auch.
Da bin ich dann vielleicht doch nochmal
Zu
ein
jung,
paar
ja.
Jahre zu jung, ja.
Ja, Breite Seite, das war dann kommerziell und es ging dann so genau in diese Deutschrap geht unter Zeit, so 2003, 4 oder so, als das
Ja,
rauskam.
da war ich definitiv zu jung. Aber Frankie Kubrick war mein erstes Konzert, tatsächlich.
Geil.
Ja,
Also, was
mein
mein
erstes.
erstes Konzert war, Kinderzimmer Productions.
Ah, okay.
Hammer.
Ja.
Feier ich bis heute.
Boah,
Großartige Band.
ich finde es jetzt auch nicht. Also, Frankie Kubrick-Konzert ist auch schon. Ist okay, finde ich. Mein als erstes
Der war
Rap-Konzert.
halt nur fresher als der Karibik Frank. Also, schöne Grüße an Frank. Aber als der Karibik Frank war, da haben wir alle gedacht, Mann, der Typ ist der krasseste Rapper in Deutschland. Und ich möchte dem nicht zu nahe treten, weil wir kennen uns auch. Aber ich glaube, er hat danach einfach für sich den falschen, wir reden über Frankie Kubrick, hi, Dennis aus Europa kommt rein, yeah, guten Tag.
Moin.
Und er wird mir sicher nickend zustimmen, dass ich sage, Karibik Frank war der Shit und Frankie Kubrick war leider nicht so die ganz richtige Entscheidung. So, das erste Album Rücken zur Wand fand ich auch noch gut. Mhm. Und dann ging es halt in so eine Richtung, wo ich auch
ich immer glaub, so... Ich glaube, auf der Tour war ich.
Ja, Rücken zur Wand. Der hat das Herz am rechten Fleck, der Typ, ne? Also ja. Total, der hat einen eigenen Style, aber diesen eigenen Style, den er am Anfang hatte, diesen betritt den Klassenraum, der ganze Crowd macht einen Zaub wie ein Affenhaus, so dieser krasse Style, Frankie Kubrick, mhm. Karibik Frank. So, der hatte so einen sehr eigenen Rap-Style, sehr eigenen Beat-Style und den hat er ja so ein bisschen fallen lassen zugunsten von so einer gewissen Jigginess und das hat mich da nicht mehr abgeholt irgendwann. Und das finde ich total traurig, weil der war unser Vorbild. Der war so ein paar Jahre älter und wir haben damals in Stuttgart gerappt und das war halt wirklich so, wow, Frankie ist da geil, was für ein geiler Typ.
Ich muss auch sagen, der hat mich relativ schnell losgelassen. So, also den fand ich eine Zeit lang ziemlich geil, aber dann irgendwie, aber das war auch so diese ganze Optik-Zeit, so, die hat mich, glaube ich, sehr...
Optik, dick, boom!
Ja, die hat mich, glaube ich, sehr mitgenommen, irgendwie.
Ja. Ich fände es geil, wenn er. Es ist doch gerade so Comeback-Zeit, alle sind doch wieder da. Frankie, wenn du das hörst, ich feiere dich immer noch. War nicht böse gemeint, also ist nicht böse gemeint, wenn ich sage, ich fand das dann nicht mehr so cool. Komm nochmal zurück als Karibik Frank und es wird geil. Mach's ja. Einfach. Er nennt sich ja jetzt Root Boy mittlerweile, macht so Ruggathon.
Das
so.
Habe ich mitbekommen. Ja.
Genau.
Das habe ich mitbekommen. Aber ich
lieber Karibik Frank, einfach komm nochmal zurück, das ist geil.
Bist du jemand, der das tendenziell gut findet, wenn die ganzen alten Künstler wieder zurückkommen jetzt auf einmal?
Ich find,
oder bist
das,
du
ich
auch
find,
jemand,
wieder,
der da ganz schnell so...
Nein, ich meine, man muss da ja... Also, weißt du, die Leute sind halt auch scheiße. Also nicht die Künstler, die auch, aber die Leute, weißt du, so... Natürlich wird das neue 5-Sterne-Deluxe-Album dir nicht mehr das Feeling geben, was dir Silium gegeben hat. Ja. So, das wird halt nicht passieren. Aber ich finde jetzt irgendwie zu sagen, die kommen aus wirtschaftlichen Gründen oder irgendwie denen so Vorwürfe zu machen, finde ich total lächerlich. Also erstmal, alle können die Schnauze halten, Künstler kann machen, was er will. Wenn ich jetzt da 10 Jahre nichts mehr rausbringen will, bringe ich 10 Jahre nichts mehr raus und dann komme ich wieder als User Deluxe und dann bringe ich halt wieder was raus. Ja. Und wenn es denen nicht gefällt, dann können die ihre Schnauze halten. So einfach ist das. Ich bin für die Künstler, der Anwalt der Künstler. Pro 5 Sterne Deluxe. Grüße an Tobi und Bo.
Ich möchte einfach mal, glaube ich, ganz charmant das Thema wechseln.
Ja, yeah, let's do it. Ich verrät mich um Kopf und Kragen.
Ja, jetzt sind wir immerhin schon bei Rap angekommen. Jetzt, wir haben ja,
ja, lass
nur
über
deine,
Rap reden. Ich habe sehr viel über Japan geredet in letzter Zeit. Keiner will über Rap reden.
Ja, es hat mich auch schon
weil ich das nicht kann.
Getan, weil du wahrscheinlich so viel über deine ganzen Wohnorte reden musstest in letzter Zeit.
Ja, es ist auch wirklich viel gewesen. Ich habe so, glaube ich, im Splashmack-Interview habe ich nicht so viel über... Aber sonst ging es wirklich
das
sehr viel.
Das hat mir übrigens sehr gefallen. War ein gutes Interview.
Danke.
Also,
okay, aber lass über Rap reden.
Ja, lass über Rap reden. Was knöpfen wir uns denn mal als erstes vor? Du hast gesagt, im Splashback-Interview, da kommst du mir gerade, dass deutsche Rap-Medien ein Niveau haben von deutschen Talkshows Ende der 90er, Anfang 2000er.
Nee, ich habe gesagt, dass deutscher Rap ein Niveau der Talkshows von Ende der 90er, Anfang 2000er hat. Also dieses okay. Die Grund... Haltung. Also worum ging es in Talkshows Anfang der 90er? Um Beziehungsstreit, dreckige Wäsche waschen, großes mäulige Ansagen, Streit, ne, so Sachen. Und man könnte ja das Gefühl bekommen, dass die Hip-Hop-Szene, also so viel... Also die Hip-Hop-Szene ist ja sehr gespalten, also es gibt ja total viele Teile, also das hat ja mit mir und meinem Umfeld oder den Leuten, zu denen ich mich jetzt so zählen würde, gar nichts zu tun, weil die streiten sich relativ wenig und wenn, dann kriegt man das nicht mit öffentlich. Und ich glaube auch jetzt so ein Moneyboy oder so ein El Guni oder so streiten sich nicht so viel, aber für ganz viele Leute, also ich würde sagen für 90% oder 80% der Rap-Hörer in Deutschland ist ja deutscher Rap gleichbedeutend mit Gangster-Rap oder Gangster-Trap. Da ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Show, und das ist, davon profitieren sicherlich alle, sind ja diese Konflikte. Es gibt ja unzählige Konflikte. Ich will da auch nicht einen raussuchen. Ich will denen auch nicht sagen, dass sie das nicht machen dürfen, aber das hat natürlich was von einer Talkshow, klar.
Ja, klar.
Das hat halt so Jerry Springer-Niveau. So. Ja. Das wissen die wahrscheinlich auch alle. Und das ist aber trotzdem natürlich was so, ja, es hat so Privatfernsehcharakter. Es hat dann natürlich mit Musik nichts zu tun, ne?
Ja, das ja, kann man dann fast schon mehr als Entertainment als Musik bezeichnen, fast schon, weil
Ja,
es ein
aber es ist halt
Gesamtpaket
auch
liefert,
was,
ne?
es ist halt auch was, was in erster Linie soll ja, ist ja aber sehr laut, ne?
Ja,
Aber ich hoffe,
klar.
du hast so einen Kompressor da mit drin. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ja, es ist halt diese Soap, die machen das sicherlich auch alle, weil sie davon profitieren. Also, wenn du
Ja.
Teil dieser Soap bist, bist du dir sicher. Ich meine, gerade Flair hat das ja öfters mal so gesagt, dass er das halt selber total reflektiert, ne? Also, dass er so sagt, ja, also ich weiß, dass diese Interviews und so, was das bedeutet und wo mich das hinbringt. Und der sagt ja in Songs auch, ich hab cholerisch sein Dings und so. Ich glaube, Flair ist so jemand, der das ganz, ganz bewusst auch
Ja, ich
einsetzt und
glaube,
so.
da macht er auch
Das.
keinen großen Hehl draus. Das
Genau.
war.
Und ich glaube, dass das halt vielen von denen bewusst ist, dass wenn du Teil von dieser Soap-Opera bist, oder von diesem, ja, Soap-Opera, es ist halt in der so eine Streitszene quasi, dass du dann auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit auf jeden Fall kriegst und da reingehörst. Ich erzähle das öfters mal, dass ich spiele Fußball, ne? Immer so auf einem kleinen Feld, weißt du, so in so einer Halle und so. Und das ist so eine Multikulti-Truppe, quer durch die Bank weg. Also alle Bildungsgrade, alle Nationalitäten, alles so, ne? Da ist so der 39-jährige türkische Baba mit Bürojob und halt dann so ein bleichgesichtiges Student, ehemaliger Student wie ich und irgend so ein junger, aufstrebender Kicker namens David oder so, alle mit drin. Ne? Und für diese ganzen Jungs, die haben so mitbekommen, dass ich eine Radioshow moderiere bei Fritz über Deutschrap. Ne? Und dann reden sie mit mir ganz gerne mal über Deutschrap und für die ist Deutschrap ausschließlich Gangsterrap. Für die alle. Also klar, die Älteren interessieren sich nicht so sehr für Rap, aber für alle, die sich für Rap interessieren in diesem Fußballkreis, ist es ausschließlich Deutschrap. Also die fragen mich nur, wie findest du Olic Sage, wie findest du CEO? Also die würden mich nie fragen, wie findest du Fat Tony, den kennen die gar nicht. Die kennen vielleicht noch so Crow, Materia, Casper, das interessiert die aber nicht. Und dann kennen sie noch das. Moneyboy kennen sie vielleicht noch. Aber so diese ganze Szene, aus der ich komme, die kennen die nicht. Das existiert bei denen gar nicht. Und ich glaube, dass die das halt auch so, ne, das sind alles gute Jungs, die jetzt selber jetzt nicht so wären, dass sie jetzt so, weil sie Gangster-Rapper sind, das ja keine Gangster. Also, ja, aber das ist halt deren Welt, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass das für viele Leute so ist.
Hast du dann das Gefühl, dass so Indie-Rap, wie du selbst sagst, oder generell Boom-Bap und andere Stilrichtungen, die halt nicht so präsent sind, wie gerade Straßenrap oder Trap, dann hinten abfallen sozusagen? Oder einfach nicht?
Naja, ich glaube, das ist einfach ein kapitalistischer Hebel, ein Mechanismus. So, das ist nichts, was irgendjemand betreibt, absichtlich, also, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit, ne? Also ihr bei Backspin, genauso wie halt irgendwelche anderen Plattformen, ihr müsst halt Page Impressions und so generieren, sondern mit ihr Werbeeinnahmen habt, ganz normal Quote einfach. Und ich glaube, dass dieser Straßenrap, das siehst du ja auf Spotify oder Deezer oder Apple Music genauso, dass der einfach am meisten gehört wird, ne? So, das wollen die Leute halt hören, so. Und desto mehr die das hören wollen, desto mehr wird sich natürlich darauf konzentriert. Weil damit machst du die, ne? Mit UZU machst du nicht die, machst du halt, kriegt halt ein Interview nicht also wenn es gut läuft, 10.000 Klicks und mit irgendeinem Gangster-Rapper kriegst du halt 200.000 Klicks. So, dann ist ja klar, dass das ein privatwirtschaftliches Unternehmen irgendwann sagt, jetzt machen wir halt das. Und da gehört schon echt viel Idealismus dazu, dann zu sagen, nee, wir machen jetzt trotzdem nicht das, sondern wir machen jetzt trotzdem was anderes. Und ich meine, es gibt ja da noch so Sachen wie zum Beispiel meine eigene Radiosendung, die ich halt, weil es öffentlich-rechtlich finanziert ist, nicht diesen Kostendruck hat und deshalb dann quasi eine Sendung machen kann, wo ich Personality, sage ich jetzt einfach mal, oder ein President oder ein Audio 88 in Jessin spielen kann, ne? So, aber natürlich, wenn jetzt die Streamingdienste oder so einen Teufel tun, das zu pushen, was ich mache oder was Fat Tony macht, weil wir halt einfach nicht so viel Traffic generieren.
Ja, siehst du das dann? Ich glaube, du hast mal über Playlisten auch gesprochen, in denen dann natürlich auch extrem viel von angesprochener Musikrichtung abgebildet wird, im Gegensatz zum Beispiel Shibuya Crossing von Yuzu. Siehst du das dann da dann eher verwerflich, wenn dann, wenn sich eine Playlist, sagen wir mal, Generation Deutschrap nennt, aber da relativ also
Verwerflich ist
ein
halt
dünnes
immer
Spektrum abgeliefert wird?
so ein schwieriges Wort, ne? Zum Beispiel hier der Stefan Sillus, der das macht.
Mhm.
Der, weiß nicht, darf man das öffentlich sagen, dass er das macht? Ich glaube, es ist nicht
Ich
geheim, oder? Der
glaube, also man weiß,
ist
dass er
so,
sich bei Spotify
der
um
ist bei
Deutschrap kümmert
Spotify halt
und um
so
Rap.
jemand. Ich meine, der ist ehemaliger Juice-Chefredakteur, bei dem kannst du sicher sein, der ist geschmackssicher an sich für sich und macht die Sachen, aber natürlich ist Spotify ein rein wirtschaftliches Unternehmen und
Klar.
das heißt, ne, genauso wie ich
Klick.
jetzt nicht einfach zu Sat.1 gehen konnte früher und gesagt habe, ich möchte jetzt einen Arthouse-Film machen, kann er das auch nicht. Ich möchte jetzt nicht die Leute, also es ist immer die Frage, wer hat die Verantwortung? Blame the player oder blame the game, ne? Also im Endeffekt sind es ja die Konsumenten, die diesen Druck machen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich nur das abzubilden. Wiederum, dann ist halt so, da beißt sich halt die Schlange in den Schwanz, sag ich mal. Deshalb, ich will jetzt nicht einfach random irgendwelchen Leuten vorwerfen, dass sie nicht idealistisch genug sind, weil ich nicht weiß, was da hinter den Kulissen läuft, also ob die das überhaupt können, so. Was ich aber sagen kann, ist, dass es halt immer ein Kampf sein wird, für das zu kämpfen, was wir machen. Und dass man sich auch einfach klar sein muss, dass, also Fatoni rappt an einem neuen Song, ich verdiene jetzt ganz okay, so wie ein Angestellter. Das ist halt die Realität. Ich glaube, dass manche Leute denken, dass Fatoni jetzt oder andere Leute aus meinem Umfeld oder so, dass die jetzt richtig Geld verdienen oder so krass sind, sie sich jetzt ein Auto kaufen können oder so. Das ist nicht so. Also, gerade in Zeiten von Streaming und so, man hat's. Also, es ist nicht leichter geworden. Es ist halt insgesamt eine gute Zeit für Hip-Hop, das muss man sagen. Also, es gibt insgesamt viel Interesse. So, ich sag mal, wenn ich jetzt gerade ein Indie-Künstler wäre, also ein Indie-Rock machen würde, hätte ich es auf jeden Fall sehr viel schwerer.
Definitiv,
Insgesamt, so
ja.
Hip-Hop ist gerade en vogue, das heißt, davon profitieren wir alle, so, dass wir da sind. Aber trotzdem, ist einfach, was den Traffic angeht, das nicht zu vergleichen. Ne? Also, ich meine, du siehst das bei den Klickzahlen. Jeder Mensch kann sich die angucken und der sieht. Und diese Klicks, das ist ja gerade beim Streaming, das ist ja bares Geld. Und auch auf YouTube und so. Ne? Wir haben halt das Glück, dass ich sag mal so die Indie-Szene, dass die live relativ gut funktioniert. Und dass wir
Ja.
viel gebucht werden und so. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Das ist auch gut. Also da kann ich mich nicht beschweren. Also die Leute, die uns hören, gehen auch gern zu Konzerten. Aber natürlich dominiert wird, und das meine ich halt jetzt dann medial, dominiert wird Deutschrap einfach faktisch von ein paar Pop-Acts und Gangster-Rap in der Breite. Das ist
Ja.
einfach so.
Ja, aber gut, ne? Das Problem ist ja auch, wo soll man dann ansetzen? Also man hört es ja immer wieder, dass jetzt explizit deutsche Rap-Medien nicht idealistisch genug seien. So, aber
Ja,
das ist
was heißt das? Ja, also ich finde, man kann immer sagen, wir ergeben uns halt jetzt dem kapitalistischen Hebel und sagen, es ist einfach so und scheißen drauf. Oder du versuchst halt dafür zu kämpfen. Es geht ja gar nicht darum, irgendwem die Schuld zu geben, das ist ja vollkommen egal, sondern zu versuchen, immer wieder selber halt nicht aufzugeben und nicht zu sagen, naja, es ist halt jetzt so und ich mache jetzt nichts oder mir ist jetzt scheißegal und wenn jetzt der nächste generische Sound kommt, dann pushe ich den halt auch weiter, sondern jeder kann ja für sich entscheiden, weißt du, ich kann mich ja für mich entscheiden, was ich auf meinen Kanälen pushe, und ob ich mich, ne, also ob ich manchmal vielleicht auf Geld verzichte, aber dafür was Gutes mache. Oder so.
Das ist ja auch mehr oder weniger Thema auf ein Track auf Shibuya Crossing, auf
Auf
Justus
welchen?
BWL, oder nicht? Wenn ich es
Naja,
gerade
nein,
richtig im Kopf.
Justus BWL ist eigentlich so ein, das ist wieder mal so eine random Abrechnung wo ich mich halt über Sachen lustig mache, die halt im deutschen Rap so sind. Wobei ich da nicht mal, das bezieht sich nicht auf Gangster-Rap. Also ich
Nö,
finde auch
aber auf
Gangster-Rap toll, ne?
Rap
Also
allgemein.
das klingt immer so, wenn ich das kritisiere oder wenn ich sage, 90% ist Gangster-Rap. Ich habe nichts dagegen, dass Gangster-Rap eine wichtige Rolle spielt. Da finde ich super. Also es gibt Künstler, die ich da super finde. Haftbefehl finde ich super. Hannibal finde ich super. Ich überlege gerade, wie ich noch super finde. Nate 57 finde ich super. da gibt's ganz, ganz geile Sachen, weil für mich zählt nicht, ob du Gangster-Rap machst oder irgendwas anderes, für mich zählt nur, bist du dope oder wack. So, ne? Wenn du bist du dope, bist du eigen, hast du eine eigene Sprache, kommst du krass rüber, ist das geil und kann ich irgendwie nachfühlen, was du machst, so, ne? Und dann ist es ja eigentlich egal, ob das was das ist, ne? Also es gibt sicher in der Indie-Rap-Szene Leute, die ich gar nicht fühle und im Trap, ne? Dann fühle ich halt El Guni.
Ja.
Ja.
Ich, wo du es gerade sagst, der letzte Song auf deinem Album heißt Cloud Rap.
Ja.
Und ich habe ihn gehört und ich lief da gerade so eine Straße runter und die Sonne hat geschienen. Ich hatte generell ganz gute Laune, muss ich sagen. Und
das ist gut.
Und dann hatte ich dieses Dipset-Gefühl. Wirklich, das Intro kam. Ich habe den Song zum ersten Mal gehört. Ich musste so dolle lachen. Das war...
Ja, das ist gut.
Das hat mich ein bisschen überrumpelt in dem Moment.
Ey, die Zeit war doch so geil. Ich hatte so Bock. Ich habe dieses Sample gehört. Diesen Beat habe ich seit 10 Jahren. Mhm. Den hat The Gunner mir schon vor 10 Jahren mal gegeben. Der klang ganz anders, ne? Der hat nochmal neue Drums und so gemacht. Ja. Aber, und eine Bassline und so. Aber dieser Beat, der lehrt doch einfach dazu sein. Oh, es ist so gut, wieder hier zu sein. Oh, meine Taschen sind voll, oh boy. Guck. Guck, wie ich Kohle mach, wie ich Knete mach, jeden Tag, mehr als nur ein Zehner mach. Ah, oh, es ist ein so schöner Boy. Guck dir diesen Boy an, wie die Sonne, die lilane Sonne, Homeboy. Es war einfach großartig. Props hier an Snagger und Pillards, Props an die Flamingos, Props an Santino, Props an High Society. Ich spann die Flügel auf, Flügel auf. Wie ein Adler und fliege raus, fliege raus.
Hatte der Typ, der die Hook gesungen hat seinerzeit, nicht ein Sakko an dem Video? Das habe ich gar nicht verstanden. Oh,
die waren auch in irgendeinem Parkhaus, wo so Autos standen, die ihnen nicht gehören. Das war so geil. Ja, Kid Cobra, Smaxer. Ich fand das, weil das war durch die Bank weg positive Musik. Ja. Weil sie sich einfach nur abgefeiert haben selber. Und zwar auch auf so einem geilen Level. Immer das Gleiche auf das Gleiche reimen. Und was auch großartig war, war dieses, wenn du immer am Ende das gleiche Wort dran kannst. Irgendwie so, ich mach Kohle, Mama. Guck, was ich hole, Mama. Dein Gesicht klebt bald unter meiner Sohle, Mama. So, ne?
Ja, ich überleg gerade, ob mir da noch Zeilen einfallen.
Ich kann das fangen lassen. Ich gebe kein Figge, die fuck. Ich mag am liebsten meine Lieblingszeile von Kid Cobra ist Funny, funny, lustig, lustig. Ich rap nur, weil ich will. Heißt, ich muss nicht. So gut und ich sag mal, das erste S&P-Mixtape kann ich komplett mit rappen. Mhm. Mach ich sie im Ferrari-Fach. Sie lernt ein paar Kerle kennen. Das ist einfach alles. Guck dir deinen Jungen an. Mama, komm mit zur Bank, guck aufs Konto, guck dir die Summe an.
Ich hab noch ein Shirt im Schrank, obwohl Triple könnte auch... Könnte
rosa.
Die Phase habe ich auch gehabt, aber ich habe auch noch ein großes Snagger und Pillard-Shirt zu Hause.
So ein Airbrush-T-Shirt?
Nee, leider nicht, aber da ist so ein SP-Logo drauf und es steht fett in so geschnörkelter, hässlicher Schrift, asozialen Lifestyle drauf.
Ja, das war ja das war schon der Untergang.
Das war schon die schwierige Zeit.
Da ging es schon leider steil bergab mit diesem Swag. Der hielt natürlich nicht, das konnte auch nicht ewig halten. Ne? Nichts hält ewig. Ein Sommer ist auch irgendwann vorbei. Aber also in dieser ganzen Zeit, ne? in diesen ganzen 2000ern, wo Hip-Hop so schwierig war in Deutschland, war das wirklich das einzige Movement, was so wirklich einfach Feels hatte. Das war einfach Hammer. Das habe ich so gepumpt einfach.
Und wo siehst du dann die Symbiose zu Cloudrap? Eigentlich in der Überheblichkeit, oder? Weil die, Cloudrap, die Lines, finde ich, kommen ja wieder in diese Richtung.
Ja, genau.
Also El Guni hätte genauso gut vom Inhalt her Dipset-Rap machen können.
Genau, ja, andere hat so einen anderen Style in der Musik, aber vom Prinzip war das ja so, dieses bei sich sein, sich selber abfeiern, vor allem für Dinge, die man nicht hat, aber einfach behaupten, dass man sie hat. Das ist das Beste, was es gibt.
Aber auf eine sehr offensichtliche Art und Weise, das zu behaupten.
Ich habe mehr Ketten. Einfach zu sagen, ich habe ein Zimmer, in dem ich nur Ketten habe. Ja. Das ist halt einfach, dieses wirklich etwas problematischen Materialismus im Kapitalismus auf so eine komische, abstruse, zerpflückende Spitze getrieben. Ich habe die PlayStation 5. Skrrr! Ja. Ich habe das iPhone 6. Skrrr! Es ist so brainless und so gut gleichzeitig. Ich habe das, auch diese Erguni-Sachen habe ich echt gefeiert. Dieses, Shorty, bist du auf Lean?
Ja, ich habe auch bis zum Grape Tape habe ich auch gut gepumpt.
Ach, also ich fand Intergalactica auch gut.
Fand ich auch unheilig, gut, aber es war schon wieder ein bisschen anders. Das ist ja ein bisschen weg von dieser Schiene.
Ja, heilig war aber so ein Überbrett. Wir haben noch nie etwas Gleiches gemacht. Das ist einfach großartig. Der ist gut. Der ist auf jeden Fall ein Übertalent. Sie lieben jetzt alles vom Übertalent. Cass! Der hat ja damals auch so gerippt.
Ja, voll. Ja,
klar.
So viel Eis, du kannst auf mir Schlittschuh fahren, hat er gesagt.
Jungs, die mehr Bleche ziehen als ein Bäckergeselle.
Ja, bei Casper zu der Zeit, das war so, also die Welt hört mich da, meinst du wahrscheinlich?
Ja, das ist ein absolutes Dipset-Mixtape.
Das war ganz witzig, er hat sich nämlich da, wenn man mal so hinhört, er hört sich ja ganz halt so aus dem Misch aus Dipset und Savage an, der ihn auch extrem geprägt hat, glaube ich, zu der Zeit.
Vielleicht, aber was ich krasser finde, ist, dass er trotzdem dieses Emotionale damals schon hatte, ne? Dieses,
das war
liebt
ja dann
in der Klinge, liebt in die Klinge.
Das waren ja dann noch die Tracks, die so YouTube groß geworden sind.
Ja.
Irgendwelchen Schwarz-Weiß-Fotos unterlegt.
Zigarettenpause, Kippenpause.
Kippenpause, genau.
Das ist, du musst mal mit Fatoni so über diese Sachen reden, die haben wir auch so krass abgefeiert und wir müssen dann auch immer so zitieren. Dieses mit dem, war nie gut mit Family-Kram, doch hab geweint, als Emily kam. Schön, dass es dich gibt. Emily Dawn. Es ist einfach alles so geil pathetisch auch. Und ja.
Das war ja dann auch wirklich eine richtig verrückte Zeit, als dann Dipset und so emotionale Songs so gekreuzt wurden einfach so. Ich erinnere mich an so einen Liebessong von GMC und Casper auch. Verlorene Liebe. Kennst du den?
Den kenne ich nicht. Wer ist GMC?
Geht auch so aus Osnabrück, ein Rapper, der auch über Distri rauskam und so weiter.
Ja, okay.
Das fängt mit so hochgepitchten Vocal-Samples an und so weiter und dann geht's um verlorene Liebe.
Man muss auch sagen, dass KIZ das ja auch alles ein bisschen beendet haben, indem sie diesen Song Herbstzeitblätter gemacht haben. Kennst du den?
Ja.
Kannst du das mal zumachen, die Tür?
Ich glaube, da gibt's gar keine Tür.
Oh. Ja, hier wird gerade Live-Musik gemacht.
Wir sitzen in einem Café in Hamburg.
Ja, okay. KIZ haben ja diesen Herbstzeitblätter-Song gemacht, wo sie eigentlich das alles am Ende noch verarscht haben.
Ja,
sind Herbstzeitblätter nur so traurig, weil sie weinen. Und da haben sie das so hochgepitcht und da haben sie das so, du hast nicht mal eine Buskarte, nicht mal eine Brusthaare. Und das ist Schublade, ist es, guck, das ist Business.
Aber glaubst du wirklich, dass man ganze Musikgenres begraben kann oder auch Karrieren mit Diss-Tracks oder mit irgendwelchen Parodien?
Mit Parodien nicht, aber mit, also ich glaube, dass Karrieren schon begraben wurden. Also,
das glaube ich auch.
Und zwar, ich glaube, dass damals Echo und Savage René tatsächlich Schlimmstes angetan haben. Und ich glaube auch, dass, also der René, sorry, denn wir kennen uns ja, wenn du das hörst, René Exekution ist ein geiler Song. Ich wünschte, es würde nicht um dich gehen, weil ich mag dich. Aber einfach dieses Ignorante, dieses, hör mal, für den Schädel braucht nicht mal zu rhymen, Savage. Ah, René, wie gesagt, mir nicht übel nehmen, falls du das hörst. Ich feiere dich auch. Ich habe dich auch immer gefallen.
Aber wenn du angetan sagst, meinst du das dann auch im wahrsten Sinne des Wortes? Angetan?
Nö, das blieb ja immer auf so einem musikalischen Level. Mhm. Also die haben halt ihn musikalisch auf jeden Fall geschadet. Also
ja.
Das war jetzt eh keine leichte angetan Zeit, glaube ich.
Angetan klingt ja so nach wirklich verletzt. Also wirklich...
Ich glaube, sie haben seine Karriere verletzt, nicht ihn. So. Das ist halt der Unterschied zu heute. Heute kommen dann halt so die echten, sag ich mal, die echten Drogen und die echte Kriminalität rein. Mhm. Und ich glaube, zu der Zeit hat man halt immer noch so, selbst 50 Cent hat ja versucht, Ja Rule die Karriere über Musik kaputt zu machen und nicht ihm 20 Leute in sein Haus geschickt oder so. Oder? Hat 50 Cent mal irgendwem Leute geschickt? Weiß ich nicht.
Nicht, dass ich wüsste.
Ich weiß auch nicht, ob die in Deutschland das auch wirklich tun, diese Leute schicken oder ob sie damit immer drohen, aber es hat auf jeden Fall eine andere Stimmung. Weißt du, damals René, der hat ja dann auch gebattelt, also der hat ja dann auch dagegen gehalten und so. Mhm. Ja, also ich glaube, du konntest, also Savas hat auf jeden Fall damals vielen Leuten geschadet. Ich meine, er hat auch Spex zum Beispiel, glaube ich, massiv geschadet. Mhm. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage, wie man reagiert. Ich habe mich mal länger mit Dr. Renz unterhalten, mhm. weil der den ja auch mehrfach angegriffen hat.
Ja.
Und ich meine, fettes Brot geht's gut.
Ja.
Und ich glaube, dass einfach Dr. Renz für sich die richtige Entscheidung getroffen hat, zu sagen, da wird jetzt nicht drauf reagiert und Mund abwischen und weiter. Es gibt, er hat doch dieses Sample damals genommen, dieses die meisten meiner Feinde, aber das ist ja kein Diss-Track. Das ist kein Diss-Track. Das ist so, da erzählt er eine ganz andere Geschichte. Aber es, ich war voll überrascht, dass es so eigentlich gar nicht. Aber er ist sehr viel, gut finde ich, hört man, was Dennis sagt?
Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig.
Ja, genau, also sorry, Dennis ist hier und Dennis aus Europa trägt einen Fettoni-Pulli und hier ist cool. Zusammenfassend, er hat gemeint, dass Dr. Renz hat eingeworfen, dass Dr. Renz diesen Song gemacht hat, Die meisten meiner Feinde, mhm. der auf diesem Savage-Sample beruht. Ich persönlich habe das nie so richtig krass als Diss-Track aufgefasst und der kam auch sehr viel später als das eigentlich schon alles beendet war und begraben war. Der hat den, glaube ich, so 2000...
Der ist doch gar nicht so alt. Ist er nicht so 5-6 Jahre alt?
Ja, der kam sehr viel später. Oder 2005, okay, ja, da merkt man, der Hamburg, 2005, der Hamburg-Rap-Experte Dennis weiß das tatsächlich besser. Das muss man dir wirklich lassen. Was Hamburg-Rap angeht, bist du unschlagbar. Ja, genau.
Ja, gut. Im Grunde, wir haben jetzt auch schon gute Stunde 20 gequatscht.
Wow, okay. Schneidest du da noch?
Ich schneide noch ein bisschen. Also ja. Eigentlich schneide ich die Podcasts nicht, aber kommt drauf an, wenn da irgendwie mal, wenn wir im Off gequatscht haben oder so, dann schneide ich.
Okay, ja. Kannst auch was rausschneiden, das ist mir egal. Es läuft ja hier auch Live-Musik.
Ja.
Na, ain't no, oh enough. Scheiße, das müsst ihr wissen.
aber mit Atem J, ja, genau. Zum Beispiel habe ich 2 Stunden geredet und es ist auch...
Mit wem?
Mit Atem J, ist auch komplett online.
Ach so, ja. Grüße auch an den, das ist ein cooler Typ. Der wohnt bei mir in der Gegend. Ja. Manchmal treffe ich ihn, wenn ich einkaufen gehe. Ja.
Was Rapper halt so machen.
Ja, tatsächlich. Einkaufen gehen, zum Friseur gehen.
Aber ihr beide seid arbeiten. Ja auch Rapper, also du und Atem J, die keinen großen Hehl aus ihren Unrapper-eigenen Freizeitbeschäftigungen machen, wie normale Dinge wie einkaufen oder arbeiten gehen.
Warum sollte man daraus einen Hehl machen? Wer sollte das denn sonst machen, wenn wir nicht... Also,
es gibt ja genug Rapper, die nichts über ihr Privatleben, also oder dass sie irgendwie arbeiten gehen müssen, so neben der Musik, dass sie das erzählen.
Ist ja eine Frage, was man halt für eine öffentliche Person ist, ne? Und ich glaube, da ich ja sowieso in meinen Songs auch sehr privat und emotional und so werde, habe ich jetzt kein Problem, aber du kannst mal sicher sein, dass ich trotzdem nicht alles, was mein Leben angeht, in der Öffentlichkeit breitrete. Das mag jetzt so wirken, aber...
da gehe ich auch nicht von aus.
Ich habe auch Grenzen da natürlich und es gibt sicherlich Dinge, über die ich nicht rede. Aber ich bin wahrscheinlich schon offener als andere, da haben vielleicht andere mehr Berührungsängste.
Ja.
Aber ich denke, ich habe auch immer das Gefühl, ich muss halt auch ein bisschen mehr erklären, so damit man auch die Sachen versteht. So blöd das klingt, nicht weil die so schlau sind, sondern weil vieles halt so aus meiner Position heraus vielleicht sich erst
ja,
ergibt.
Ja, ich weiß, so. Was du meinst. Also für viele Dinge könnte man tatsächlich Kontext immer gebrauchen bei dir. Also warum sollte man sich jetzt einen Track über Kirchheim anhören, so, wenn man nicht weiß, in welchem Kontext das alles steht?
Ja, vielleicht. So, ist ne? auch der Opener von meinem Album.
Ja, also zum Albumtrack super, funktioniert super, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt random jemanden zeigen würde.
Wenn es im Shuffle kommt, ob du dich nicht wunderst, was das soll.
Ja, genau.
Ja, vielleicht bereue ich das auch irgendwann und mein ganzes Privatleben, was ich hier breit trete, kommt irgendwann als eine Avalanche auf mich zurück.
Hoffen wir es nicht. Ansonsten ärgerst du dich irgendwann über dieses Interview. Das möchte ich nämlich nicht.
Ach, glaub mir mal, im Vergleich zu Mauli und Steiger, bei denen ich auch vor kurzem war, hast du mich nicht dazu gebracht, mich um Kopf und Kragen zu reden. Jetzt habe ich noch Werbung für einen anderen Podcast. Aber wenn man so weit gehört hat, kann es ja auch egal sein. Dann hat man es ja eh schon gehört. Also,
ja.
Also.
Ach, insofern. Ach, ich hab da auch gar kein Problem mit. Wir können ruhig die alle anderen auch gerne erwähnen und grüßen.
Ja, und Grüße an Mauli und Steiger.
Alles klar. Gut. freut mich, dass du da gewesen bist bei mir.
Ja, klar, kein Thema.
Das ist auch noch ein bisschen länger geblieben bis hier in Hamburg als geplant.
Ja, kein Ding. Wir können, ich wollte mich eh noch mit Dennis treffen, der ist ja jetzt auch hier. Insofern, ist alles gut.
Alles klar, dann hoffe ich, wir sehen uns bald irgendwie.
Ja, klar.
Bestimmt im Laufe des Jahres. Und ja.
Kannst ja zur Tour kommen. Ich gehe im Herbst auf Tour. Und Prinzenbar ist das, ne? Prinzenbar soll sehr schön sein. Ich war noch nicht, aber
ist schön.
Alle sagen, es wäre extrem
Ist eine schöne
geil.
Konzertlocation.
Und da werde ich sein. Genauer Termin kommt jetzt noch die Tage, vielleicht schon raus, wenn das hier rauskommt. Und dann sehen wir uns ja vielleicht da.
Alles klar, freut mich.
Gut.
Hau rein.
Bis dann, ciao. Brr, brr, you see you. Backspin. Backspin. Backspin.